Also ihr seid Mitbegründerinnen des Provisorisches Frauenkomitee gegen die Hinrichtungen in Iran und ihr seid in Berlin. Könnt ihr mir davon ein bisschen erzählen, von diesem Komitee?
Ja, das ist so, dass am April 89 haben wir gehört, dass 83 Frauen in Iran, die im Gefängnis sind, sind in Gefahr. Und von Amnesty International haben wir auch eine Presseerklärung oder sowas gekriegt. Und in diesem Papier war die Name 8 von diesen Frauen. Und danach wir, die Frauen, die in Berlin leben, wir haben gedacht, wir müssen etwas dagegen machen. Und sind wir zur 6, denke ich, in meiner Sitzung gesessen und wir haben darüber geredet, was wir machen können. Und die erste Weg war, wir haben eine Presseerklärung geschrieben und wir haben die Situation dieser Frauen im Gefängnis irgendwie beschrieben. Und dann haben wir von dem Bürgermeister von Berlin gefordert, dass für diese Frauen ja eine Flüchtling, weiß ich nicht, Rechte gefordert werden muss oder soll. Und dann haben wir diese Briefe an diese Herr Momper und die andere Senatorin in Berlin geschickt. Dann hat Herr Momper auch einen Brief an die islamische Regierung geschickt und er hat das akzeptiert und er hat das klar gemacht, dass wir diese 83 Frauen als Flüchtlinge in Deutschland nehmen wollen und das ist so, dass Iran musste nur diese Frauen frei machen, entlassen. Und danach haben wir eine Demo gemacht mit Amnesty International. Und in dieser Demo haben wir auch so viele Flugblätter über diese Frauen geteilt. Und was haben wir? Wir haben auch mit der Hilfe der AL-Fraktion die Frauen in Berlin und auch die SPD AL wie AL Alternative Liste ist die eine Organisation von Grünen in Berlin. Und auch mit der Hilfe von Frauenkommission von SPD eine Pressekonferenz gehabt. Und in dieser Konferenz haben wir über unsere Geschichte, auch die Geschichte dieser Frauen geredet. Und wir haben danach gedacht, wir können unsere Arbeit so weitermachen. Wir können gegen Hinrichtungen überhaupt im Iran weiter kämpfen und auch für diese Frauen etwas machen. Wir haben auch ein paar irgendwie Medikamente für diese Frauen in Iran geschickt, weil wir haben gehört, dass 2 von diesen Frauen sind schwer krank. Eine hat Thyroidkrebs und die andere hat Tuberkulose. Und die bekommen eigentlich keine Medikamente im Gefängnis. Und weiß ich nicht, was wir weiter gemacht haben. Kannst du das sagen?
Eure Aktionen für diese Frauen, für diese bedrohte Frauen im Iran, also die bedroht hingerichtet werden, könnt ihr nachvollziehen, ob diese Aktionen, die ihr gemacht habt, auch einen Erfolg gehabt hat oder auch, wenn nicht, weißt du, also sie wurden nicht hingerichtet, also ob sie das auch dort in Iran darüber gehört haben, über eure Aktionen?
Also, dass die über unsere Aktionen, was im Gefängnis erfahren haben, das wissen wir nicht. Und dass unsere Aktionen überhaupt etwas gebracht haben, ich glaube, ja. Es hat schon etwas gebracht, denn jetzt in der letzten Zeit hat Amnesty sich sehr beschäftigt jetzt mit diesem Problem. In der letzten Zeit haben wir gehört, dass von UN eine Delegation eventuell in den Iran geschickt wird und einige Personen sind eingeladen worden und Ja, ich glaube, es wird schon etwas mit sich bringen, wenn wir diese Aktionen weitermachen und immer das iranische Regime unter Druck setzen. Aber ob diese Aktionen die Frauen von der Hinrichtung retten, das ist bis heute nicht klar. Einer von diesen Frauen ist bereits hingerichtet worden, aber was mit den anderen Frauen geschehen soll, ist immer noch unbekannt.
Das heißt also, dass eigentlich die Kommunikation mit Iran sehr geschlossen ist. Das heißt, dass ihr als iranische Frauen im Ausland sehr wenig Information habt über was überhaupt dort geschieht. Oder ist das spezifisch auf Gefängnisse, auf die Verhältnisse im Gefängnis?
Doch, wir erfahren schon, was so im Allgemeinen im Iran geschieht und wie die politische Lage im Iran aussieht und so weiter. Aber über die Gefangenen und über die Situation der Gefängnisse haben wir sehr geringe Informationen. Informationen, die durch den also Gefangenen irgendwie in einer Art rausgegeben wird, ist zu wenig. Aber aus diesen kleinen Informationen können wir immer dann heraussehen, was eventuell jetzt geschehen muss mit den Gefangenen. Zum Beispiel, wir haben jetzt in der letzten Zeit also erfahren, dass einige Gefangenen im Iran jetzt irgendwie erfahren haben, dass eine Delegation vom Amnesty oder von UN in den Iran fahren sollte. Das haben sie irgendwie rausgekriegt. Und zwar, die haben auf indirekte Weise Informationen rausgeben können, dass die Situation im Gefängnis sich jetzt etwas geändert hat, dass sie jetzt versuchen, die Situation etwas besser für die Gefangenen machen. Also so klein, aber doch irgendwie hören wir immer wieder neue Informationen aus den Gefängnissen auch.
Ich denke nicht nur, dass wir, dass es im Ausland sind, so wenig Informationen haben. Ich denke, dass auch die Leute, die da sind, die Verwandte, die Familie, die haben auch nicht genug Informationen von Gefängnissen. Die wissen nicht, was im Gefängnis passiert ist. Und was die wissen, können wir auch hier das erreichen. Das ist so.
Wir haben das vorher miteinander besprochen, eben diese dichte Wand, die es gibt, ne, zwischen innerhalb des Landes auch, zwischen dem Gefängnis und der Außenwelt. Und du sagtest vorher eben auch diese Angst eigentlich der Bevölkerung über die Schicksale oder über Namen zu geben an internationalen Organisationen, über ihre Verwandte, Freunde, Frauen, Männer, die in den Gefängnissen sitzen. Das ist eine große Angst, weil eine große Gefahr da ist.
Du kannst vielleicht deinen Fall jetzt sagen.
Also ich fragte dich, wie das ist, ob die Angehörigen der Gefangenen, ob sie bereit sind oder wie das ist, dass man hier im Ausland darüber benachrichtigt ist, wie die Gefangenen heißen oder was diese Frauen, die da im Gefängnis sitzen, wie sie heißen oder wer sie sind.
Es ist so, dass die Familienmitglieder, die haben ja so eine große Angst darüber, die Namen deren Angehörigen im Gefängnis bekannt zu machen. Denn die Familienmitglieder wissen eigentlich nichts über die Lage der Gefangenen. Die wissen nicht, ob jetzt also mit irgendwelche weiteren Informationen die Lage der Gefangenen sich verschlechtert oder verbessert, ob Bekanntgabe deren Name noch mehr Gefahr für die Gefangenen bringt. Denn es sei denn, dass der Gefangene selbst auf irgendeine Art sagen kann, dass man irgendetwas für ihn oder für sie im Ausland oder auch außerhalb des Gefängnisses machen soll. Denn so war es auch bei 8 Frauen. Von diesen 83 Frauen haben deren Eltern oder Familienmitglieder also Bescheid gesagt, dass man irgendetwas für die machen muss und auch Namen bekannt werden muss. Sonst können die Familien alleine das nie entscheiden. Es gibt viele Fälle, wo wir meinen, dass die Gefangene sehr gefährdet ist, aber bis heute nicht den Namen bekannt geben können.
Könnt ihr uns eure persönliche Lage schildern und uns erzählen, wie ihr oder warum ihr aus Iran habt flüchten müssen?
Ja, ich war 1978 im Iran bis 83 und Anfang 83 oder Ende 82 habe ich und mein Mann haben festgestellt, dass wir auch eventuell politisch verfolgt sind, weil auch viele Familienmitglieder von uns während dieser Zeit festgenommen waren und zum Teil auch hingerichtet worden waren. Und Sommer 82, also einige Monate, waren wir im Untergrund und dann haben die Revolutionswächter unser Haus beobachtet und an einer Nacht haben sie unser Haus bestürzt und zum Glück waren wir nicht mehr in Teheran und danach musste mein Mann in Kurdistan flüchten und ich habe mich dann noch ein Jahr im Untergrund gehalten und nach einem Jahr, ich war auch schwanger und dann musste ich auch mein Kind gebären und nach der Geburt meines Kindes, sie war etwa 4 Monate alt, dann musste ich das Land verlassen und ins Ausland flüchten, durch Aserbaidschan, türkische Grenze, bin ich in die Türkei geflüchtet und dann in die Bundesrepublik eingereist.
Und du, Mazin?
Ja. Ja, nach Festnahme meines Mannes habe ich meine Wohnung verlassen, weil ich es wusste, die kommen auch nach mir zu suchen. Und mein Kind war 13 Tage alt und wir haben von dieser Zeit, September 81 bis 83, 84, irgendwie Untergrund gelebt. 9 Monate nach dieser Festnahme meines Mannes, die Pastoren haben nach mir gesucht. Und zwar bei meinen Geschwistern, meine Mutter, die Schwiegereltern und ich habe keinen Platz mehr in meiner Familie. Die haben eine Verwandte von mir auch als Geisel mitgenommen. Und die haben ihn 2 Monate im Gefängnis gehalten. Danach haben die ihn entlassen. Da die Lage war für mich auch so schwierig, weil ich allein mit meinem Kind war. Ich konnte keine Wohnung für mich finden oder mieten, weil es gab damals auch Schwierigkeiten bei Komiteen. Jede Viertel hatte 1-2 Komiteen von Pastoren und jede Besitzer einer Wohnung musste den Mieter da melden. Und aus diesem Grund konnten wir keine Wohnung für uns mieten. Und ich habe versucht, unter Freunde, Verwandte zu leben. Und ich wusste, dass das ist für diese Menschen auch gefährlich, weil damals gab auch so viele Fehler, dass die Menschen, die uns oder politikaktive Menschen geholfen haben, festgenommen wurden und auch hingerichtet worden waren. Und obwohl ich überhaupt nicht meine Heimat verlassen wollte, aber ich bin dazu gezwungen worden. Da es gab damals die Zeiten, die um 10 Uhr, 22 Uhr auf der Straße war und ich habe keinen Platz. Und ich war auch immer mit meinem Sohn, weil ich Angst gehabt hatte, dass wenn die mein Sohn bei ihren Großeltern oder bei meiner Mutter finden, als Geisel mitnehmen. Deswegen habe ich mich nicht so von ihm getrennt. Deswegen, es war auch damals die Zeit, die er schwer krank war, mit 40 Grad Fieber, und konnte ich nicht mit ihm zum Arzt gehen. Wir konnten eigentlich nicht auf der Straße so einfach mit einem Taxi oder sowas fahren, weil damals waren so viele Autos von Hezbollah, von Pasdaran, und die haben auf einmal die Autos so gehalten und über die Mitfahrinformationen wollten. Und wir konnten es auch nicht so einfach auf der Straße gehen. Und dann haben wir gedacht, dass es gibt keine andere Möglichkeit. Deswegen bin ich auch durch über diese Gebirge von Kurdistan nach der Türkei geflüchtet. Meine Reise hat 7 Tage gedauert und wir sind mit Pferde und auch zu Fuß gegangen und geritten. Und dann war ich in Berlin. Aber seelisch wirklich war ich krank. Und nervisch war ich kaputt. Das war Ende meiner Kraft und alles Mögliche. Und in Berlin war es auch nicht so einfach, weil für Flüchtlinge gibt es kein Traumland, kann man so sagen. Es gibt so viele Schwierigkeiten, besonders, ich denke, in Deutschland gibt es eine rassistische Probleme, die wollen uns irgendwie klein machen, verniedrigen, sagen wir auch. Zum Beispiel, ich habe durch die Hilfe meiner Freunde, ich habe nie in ein Wohnheim gelebt. Ich habe einen Attest von einem Arzt gehabt, dass ich so seelisch krank bin, die ich nicht in ein Wohnheim leben kann und diese Lage überhaupt nicht ertragen kann. Aber zum Beispiel, wir mussten monatlich in diese Sozialamt gehen und wir haben nie in diese während eineinhalb Jahr, wir haben nie Geld gekriegt, nur einen guten Schein. Und wir mussten mit diesem guten Schein von Einkaufszentrum einkaufen gehen. Und das war für uns, neben die anderen Deutschen, das war eine Erniedrigung für uns. Und ich habe immer versucht, die Momente zu einkaufen gehen, die mein Sohn nicht dabei ist. Weil sie haben uns so geguckt und die haben, manchmal gab es damals auch die Verkäufer oder die Kassierinnen, die so gemein waren und die wollten, dass unsere Sozialkarte auch unbedingt sehen und die anderen waren hinter uns in der Reihe und die haben gemeckert und das alles hat uns zu wahnsinnig, wirklich wahnsinnig krank gemacht. Und besonders für alleinstehende Menschen mit den Kindern ist auch schwieriger, weil wir müssen versuchen, einen Platz für unsere Kinder zu finden und wir kennen keine Sprache, diese Sprache. Unsere Kinder werden krank, wir können nicht zum Arzt gehen, weil wir können nicht diese krank und so irgendwie beschreiben. Und wir kriegen keine Sprachkurse, bis wir als Asyl anerkannt geworden sind. Und kann dieser Prozess 2 Jahre, 3 Jahre dauert. Und bis dahin haben wir keine so Bedürfnisse, diese Sprachkurse ja zu besuchen. Und ja, naja, das war meine
Aber du sagst, es gibt also mehrere ja alleinstehende Frauen, ja, oder, die aus Iran flüchten. Und viele gingen ja nach Berlin. Ihr habt ja alle, kanntet ihr euch nicht und ihr seid alle in Berlin gelandet. Gibt es unter euch Frauen, also die in der gleichen Lage seid? Hat es da auch so Solidarität oder Unterstützung gegeben? Konntest du auf sie rechnen, wenn ich darf?
Uns, ja, bestimmt. Ja, das ist so, dass bevor ich in Berlin gewesen war, es gab da zwei verschiedene Flüchtlingsvereine von Iraner, die so breit waren, die Iraner oder Iranerinnen helfen. Und bei uns auch war so, dass wir haben unsere Kreise gehabt und ohne diese Beziehung, die wir zusammen gehabt hatten, es war unmöglich, wirklich unmöglich, diese Lage zu ertragen. Jede war eine Unterstützung für die andere. Und ohne diese Unterstützung, ich denke, kein Mensch konnte überhaupt diese, was wir in Iran erlebt haben und danach in Deutschland, konnten wir nicht ohne diese Zusammenhalt miteinander, diese Solidarität, die wir zusammen gehabt hatten, besonders unter den Frauen. Die Frauen waren intimer miteinander und die haben irgendwie eine Gefühle so füreinander und deswegen denke ich, ich habe so gute Eindrücke und ich denke, wir haben versucht, besonders die Frauen, die allein gewesen waren mit den Kindern, wir haben versucht, uns irgendwie zu finden. Zum Beispiel, ich kannte Nasrin überhaupt nicht oder eine andere Freundin, die auch allein gewesen war. Und wir haben uns auch in diese Reihe gefunden.
Ich war schwieriger und meinen Mann festgenommen. Und dann erstmal, ich habe suche einen Platz für mich und mein Baby. Und dann ich suche ein Krankenhaus oder einen Arzt für mich. Und alle finden in einen Arzt. Und ich habe keine Platz für mich. Alle islamische Regime, alles besetzt in meine Familie und meine Schwester, meine Bruder, meine Eltern, alles ist
die
besetzt.
Unter Kontrolle.
Kontrolle. In meinem Haus ist besetzt. Mhm. Und alle Familie. Und dann, ich muss ihn morgen bis übermorgen müssen und
tagtäglich
und Bus fahren und erste Bus ich fahre und Ende Bus umsteigen und nach
den
und
Tag dann
ja, ja. Und dann meine Kind 6 Jahre alt.
Na,
und Moranus bedeutet nein, mit
nicht schwanger.
Ja. Und bei allem
اوکی بعد تو حامله بودی که باید فرار میکردی دیگه نه زی وار شلانگا الزی دان دس لند از دم لند فلوشتن زولت از دن پس تو فارسی دیگه
من بعد مجبور بودم یه جایی پیدا کنم تا بچه به دنیا بیاد بعد چون همه دکترم و بیمارستان هم
schwanger und zu dieser Zeit, weil alle Familienmitglieder auch unter Kontrolle waren und sie hatte keine Zuflucht mehr. Sie musste als erstes einen Arzt finden, bei dem sie ihr Kind gebären konnte und dann sie konnte dann so einen Arzt finden, der sich bereit erklärt hatte, sie in einem privaten Krankenhaus zu operieren, weil sie auch Kaiserschnitt haben sollte. Aber die Pastoren bei Durchsuchung des Hauses haben die Karte über ihre Situation und Schwangerschaft mitgenommen und daraus konnten sie sehen, wann sie ihr Kind gebären sollte und am gleichen Tag sind sie ins Krankenhaus gestürzt, um sie festzunehmen, aber sie konnte am frühen Morgen aus dem Krankenhaus flüchten. Vor 40 Tagen konnte sie bei einer Freundin dann Zuflucht finden und innerhalb dieser Zeit konnte sie dann Kontakte zu Leuten, die sie aus dem Land schleppen sollten, konnte sie Kontakte herstellen und so das Land dann verlassen. Musste dann ihr Kind, was damals ungefähr 40 Tage alt war, mitnehmen auf der Flucht. Als Chetarere durch freien Gebieten Kurdistan in die Türkei geflüchtet und dann Zeit soll sie Persisch. Ihr Mann sitzt jetzt seit 7 Jahren im Gefängnis und sie weiß also nicht, was mit ihm jetzt geschehen soll. Beikommt oder nicht, ist ihr unbekannt.
Also hat Khomeinis Tod oder die Beendigung des Krieges mit dem Irak eine Veränderung der Lage der Frau im Iran mitgebracht? Oder anders gesagt, kann man sich eine Entwicklung der Lage der Frau im Iran vorstellen?
Ich denke, das ist eine gute Frage, weil viele europäische Bevölkerung oder Regierungen denken, dass nach dem Tod der Khomeini hat sich die Lage irgendwie liberalisiert und dann darunter die Frauensituation hat sich auch geändert. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Und wir haben bevor Khomeinis Tod auch verschiedene Momente gehabt, dass die Frauen konnten irgendwie sich äußerlich so freier bewegen. Die konnten zum Beispiel ein bisschen die Haare rausnehmen oder die konnten so die farbige Kleider tragen. Aber es dauerte immer nur ein paar Tage danach immer sind die Hezbollah gekommen und die Frauen sind festgenommen worden, auf der Straße geschlagen worden, bestraft worden. Und jetzt ist auch so. Und ich denke, wenn nach Tod von Khomeini oder diese Waffenstillstand, wenn es vor einem Moment oder vor ein paar Monate sich geändert hätte, das war die Grund nicht, dass die haben sich, diese Regierung hat sich nicht irgendwie wie für Frauen besetzt, sondern die Zwang oder die Lage im Iran ist immer so schwierig, dass diese Regierung versucht manchmal so irgendwie die Lage ein bisschen locker machen. Und die haben es auch zum Beispiel letzten Sommer versucht, aber danach gab auch nochmal diese Zwang und die Pastoren, die Hezbollah waren auf der Straße, die haben wieder die Frauen geschlagen, die haben wieder die Frauen festgenommen. Und ich denke, diese Bewegung von Frauen oder diese, das heißt nicht äußerlich, das heißt nicht, dass die Frauen Kopftuch tragen müssen oder nicht tragen müssen, sondern es gibt die andere Sache, die so tief, das ist so ein Unterdrücken für Frauen. Zum Beispiel, die Frauen können nicht auch jetzt auch als Richter arbeiten. Oder in Unis, die Frauen können nicht einfach technische Fache studieren. Die Frauen können über die eigenen Kinder so entscheiden. Wenn ein Mann will, eine Frau so mit seiner Frau sich scheiden lassen, dann hat die Frau keine Überrede über ihre Kinder. Wenn ein Junge ist, die Frau kann nur 2 Jahre die Kinder bei sich behalten. Und wenn ein Mädchen ist, nur bis 7 Jahre. Und danach es gehört diese Kinder sowieso der Mann und nicht der, die Frau. Und diese Lage hat sich überhaupt nicht geändert. Und ich denke, was wir immer denken, obwohl das ist auch ein sehr großes Frauenproblem, diese Kleidung, diese Kopftuch, aber das ist, es gibt was Schlimmeres in diesem Land.
Und das ist nur das Symbol, so.
Ja, und ich denke, unter dieser islamischen Regierung, das kann nicht sich ändern. Das ist Islam und das behauptet im Koran und alle anderen Bücher von Islam, dass die Frauen, die sind halb und die können das nicht ändern. Das ist meine Meinung.
Wenn die Lage nicht von der Frauen sich nicht ändert von oben, glaubst du, kann es gibt es eine Bewegung der Frauen? Kann sie von unten her kommen, eine Veränderung?
Ja, ich denke, irgendwann mal wird wahrscheinlich auch im Iran eine Bewegung geben, in der sich auch Frauen sehr aktiv oder an erster Stelle sich Frauen aktiv engagieren. Aber vorläufig sehe ich die Situation so hart, dass die Frauen überhaupt nicht die Möglichkeit haben, sich zu organisieren und sie können nicht organisiert dagegen sich äußern oder kämpfen. Aber es gibt immer wieder Versuche von Frauen, die die Lage irgendwie ändern wollen. Und sobald die Regierung die Lage etwas lockerer lässt, die Frauen zeigen wieder demonstrativ, also die setzen sich dagegen und wehren sich irgendwie.
Kannst du Beispiele geben? Hat es Beispiele von diesen demonstrativen Handlungen?
Man hört immer wieder von Verwandten, von Freundinnen, die immer noch im Iran leben, dass die nur auf diese Momente warten, wo es etwas lockerer wird, dass die versuchen, wieder etwas freier sich zu bewegen und versuchen, einiges für sich zu erreichen. Aber das war immer die Taktik von der Regierung, dass wirtschaftliche oder politische Probleme mit Angreifen der Frauen zu unterdrücken. Immer wenn sehr kritisch wird, werden Frauen als erstes angegriffen und unterdrückt.
Und überhaupt ist nur so sagen, ja, es ist jetzt nur 11 Jahre, dass diese Regierung die Frauen so unterdrückt. Und die Frauen kämpfen immer täglich, denke ich. Und zwar so, dass die zum Beispiel, die tragen die Säcke von verschiedenen Farben. Oder die tragen diese Mantel, diese dunkelfarbige Mantel, aber die versuchen irgendwie diese Mantel so modern tragen. Oder diese Kopftuch, die Frauen tragen müssen, die versuchen auf eine so moderne Art das tragen, obwohl das auch verboten ist. Aber täglich, die machen es und die haben immer diese Störungen auf der Straße, aber die haben bis jetzt es nicht aufgegeben und die versuchen es weiter. Und ich denke, das heißt ein Kampf, die Frauen nicht organisiert, aber das in sich sowas auf der Straße machen. Und
noch eine letzte Frage. Die politischen Gruppierungen, die es gibt, also in Iran oder außerhalb, die politischen Gruppen, die es in Iran gibt oder auch außerhalb des Irans, werfen Sie, außer den Frauen, werfen Sie die Frauenfrage auf? Oder ist es wichtiger, einfach den Islam also zu stürzen? Aber wird die Frauenfrage spezifisch aufgeworfen von politischen Gruppen?
Was meinst du?
Nicht von Frauen.
Ich denke, dass während der Revolution und auch nach der Revolution haben die Oppositionskräfte in dieser Frage große Fehler gemacht. Und zwar in der Zeit, wo die Frauen sehr aktiv sich gewehrt haben gegen diese islamischen Vorschriften und so weiter, es gab Gruppen und Organisationen, die immer der Frauen vorgeworfen haben, dass die der Kampf gegen Imperialismus und überhaupt der Kampf für Demokratie nicht so ernst nehmen und dass diese Frage als zweites wichtig wäre. Und jetzt haben sie zum großen Teil eingesehen, dass es falsch war. Und dann noch, dass Frauengruppen sehr sich damit beschäftigt haben und sehr sich klar sind über ihre Rechte. Und ich glaube, dass Frauenprobleme und Frauensituation im Iran wird von jeder Frauengruppe und auch anderen Organisationen sehr, sehr ernst genommen jetzt.